Die Botschaft, was ist das Anziehende auf dem Berge, wurde am 25. Juli 1965 abends im Branham-Tabernakel in Jeffersonville, Indiana, USA, gepredigt. Verantwortlich für diese Übersetzung ist Fritz Röschert. Glaube nur, alle Dinge sind möglich, glaube nur. Lasst uns jetzt unsere Häupter beugen. Vater Gott, das ist unser aufrichtiges Gebet heute Abend. Wir sehen all das, was du in dieser Zeit für die Menschen tust. Wir bitten dich, Herr, bewirke, dass wir glauben, dass wir einfach glauben, dass es die Wahrheit ist und dass uns das geschriebene Wort offenbar gemacht wurde. Gewähre diese Dinge, Vater. Nun, heute Abend möchten wir dir für das Licht danken, mit dem du uns heute Morgen und die Schrift beleuchtet hast. Heute Abend, Herr, wird wieder die Gebetslinie sein und wir beten, dass du bestätigst, dass dein Wort die Wahrheit ist. Wir beten für all die Gemeinden und Versammlungen, welche durch die Mikrofonübertragung mit verbunden sind. Durch die ganze Nation hindurch haben sie sich versammelt, die Westküste entlang, bis hoch in die Berge Arizonas und unten in den Ebenen von Texas. Außerdem sind sie an der Ostküste hin und her und durch das ganze Land hindurch versammelt. Herr, zeitlich betrachtet sind wir viele Stunden voneinander entfernt, doch Herr, als Gläubige, die auf das Kommen des Messias warten, sind wir heute Abend als eine Einheit zusammen. Wir bitten dich, himmlischer Vater, dass du ihn bald für deine Gemeinde sendest, denn wir bitten es in seinem Namen. Amen. Christliche Grüße an alle, die heute Abend hier sind. Es tut mir leid, dass wir immer noch so zusammengedrängt und gepresst sind, dass wir kaum atmen können. Die Klimaanlage, und es ist gut, eine zu haben, hat keine große Wirkung bei so vielen Menschen. Wenn die Gemeinde nur normal besetzt wäre, dann würde euch die Klimaanlage sogar einfrieren. Nun aber hat sich jeder noch einen Fächer besorgt und fächelt damit, währenddem die Klimaanlage so gut es geht bläst. Wir senden Grüße von der Ostküste zum Westen, all unseren Freunden in Christus, die über Radio mithören. Wir senden Grüße hinüber nach San Jose, Bruder Borders, die Gruppe da oben. Wir senden Grüße hoch in die Berge von Prescott, Arizona, an Bruder Leo Mercer und seine Gruppe, die da unten ist und die auf das Kommen des Herrn warten. Wir senden Grüße an die in Tucson, die heute Abend versammelt sind und auf das Kommen des Herrn warten. Unten in Houston, Texas, an die, welche auf das Kommen des Herrn warten. Oben in Chicago, denen, die warten auf das Kommen des Herrn. Oben an der Ostküste, New York und Connecticut und die großen Gruppen da oben, die auf das Kommen des Herrn warten. Wir haben nicht Raum, sie hier unterzubringen. So müssen wir ihnen das Wort einfach mittels des Telefons bringen. Wir senden Grüße an Bruder Junior Jackson heute Abend und seine Gruppe unten in Clarksville, Bruder Ruddle oben in der 62. Straße und seine Gruppe, die da warten auf das Kommen des Herrn. Und heute Abend sind wir hier versammelt in der Heimatgemeinde im Tabernakel und warten auf das Kommen des Herrn. Und jetzt, vielleicht waren viele von euch heute Morgen im Gottesdienst nicht da, aber ich hoffe, dass jeder, der nicht da war, das Tonband bekommt. Denn ich glaube, dass es die wichtigste Botschaft für die Gemeinde war, seit der Predigtbotschaft: Leute, welche Zeit ist es? Ich fühlte die Salbung des Geistes, fühlte mich geleitet zu sagen, was ich sagte. Es war lang, aber dennoch fühlte ich mich geleitet, es zu tun. Und ich denke, der Herr zeigt uns durch sein Wort, in welcher Stunde wir leben und macht es gewiss, dass wir diese geheimnisvollen Dinge verstehen, die geschehen. Ihr wisst, die Bibel sagt, die Weisen werden verstehen. Aber die Nationen und die Völker werden einerseits schwächer und andererseits klüger. Bedenkt nur, der Durchschnittsamerikaner ist jetzt etwa 20 Jahre alt und ist schon im mittleren Alter. Sie werden schwächer, je klüger sie werden. Sie hatten in jenen Tagen keine Flugzeuge und atomaren Sprengköpfe. Sie lebten aber viel länger. Je klüger wir werden, desto schwächer werden wir. Und es ist unsere eigene Klugheit, die uns zerstören wird. Wir werden uns selbst zerstören. Gott wird uns nicht zerstören, unsere Klugheit wird uns zerstören. Immer ist es in dieser Weise gewesen und es wird auch weiterhin so bleiben. Nun, so der Herr will, sind wir am nächsten Sonntagmorgen wieder zusammen. Ich weiß noch nicht, worüber ich sprechen werde. Ich vertraue und beabsichtige, sofern uns der Herr bis dahin leben lässt, es sein Wille ist und nichts dazwischen kommt, eine weitere Botschaft am nächsten Sonntagmorgen zu bringen. Am Sonntagabend beten wir für die Kranken. Dann ist die Stunde gekommen, wo ich nach Hause nach Arizona zurückkehre, um meine Familie zurückzuholen. Denn die Kinder müssen in der Schule angemeldet werden. Wir werden euch betreffs der Versammlungen noch unterrichten, sobald wir die Zeit und die Orte, wo wir beabsichtigen zu sein, wissen. Nun segne euch Gott alle. Heute Abend bin ich 15 Minuten später dran. Wenn wir hier in Jeffersonville 7:45 anfangen, dann ist es ungefähr 8:45 an der Ostküste und an der Westküste ungefähr 5 Uhr. Hier haben wir gerade Sonnenuntergang. Ich möchte durch einen kurzen Dienst zu euch sprechen und versuche, in die Salbung des Geistes hineinzukommen, um dann anschließend für die Gebetslinie aufzurufen. Und er traf mich am anderen Tag oben. Außerdem möchte ich, dass aus der hiesigen Versammlung sowie aus den verbundenen Versammlungen Männer sich finden werden, Brüder, die vom Geiste gesalbt sind. Wenn wir dann für die Kranken anfangen zu beten, dann geht hin und legt die Hände auf diejenigen, die in eurer Versammlung sind. Denke daran, dass Gott allgegenwärtig ist. Er ist überall. So leget dann, wo immer ihr auch gerade seid, ob unten in Texas, drüben in Kalifornien oder oben in Arizona, die Hände auf diejenigen, die krank sind, sobald wir anfangen, um für die Kranken zu beten. Ich bin sicher, dass Gott diese Gebete erhören und beantworten wird. Am letzten Sonntagabend war es ganz ungewöhnlich, denn die Salbung des Heiligen Geistes ging weiter und weiter. Ich hatte seit Monaten keine Unterscheidungslinie mehr gehabt. Seit der Zeit, wo ich das letzte Mal hier war. Nun ging ich mit dem Versprechen hier an das Pult und man weiß nicht, ob er es beantworten wird. Man kann nicht sagen, ob er es tun wird. Man muss eben an das Pult gehen und warten. Er ist souverän. Er tut, was er will. Deshalb stehe ich da und beobachte, was er tun will. Man fühlt dann, wie es so zu einem durchbricht. Am Ende der Versammlung wurde mir dann bewusst, dass ein großer, kahlhäuptiger Mann irgendwo innerhalb der Reihe sitzt und sehr krank ist. Ich wusste aber nicht, wer es ist. Zu allerletzt erschien dann ein Mann hier auf der Plattform und hielt seinen Kopf so niedergebeugt. Es sah aus, als würde er leiden. Er hielt sich den Magen. Ich dachte bei mir, dass das jener erste oder zweite Mann sei, für den ich bete oder betete. Er war kahl, hielt seinen Kopf niedergebeugt. Es war ein großer Mensch und so nach vorne übergebeugt. Ich schaute dann umher und fand dann diesen Herrn draußen voller Freude sitzen. Ich dachte, wo ist das? Ich konnte nicht feststellen, wo es war. Ich konnte es fühlen und den Mann vor mir sehen. Ich fühlte es so um mich herum. Es kam von hinten. Ich schaute dann auf Bruder Neville und auf diese zwei, drei, die hier sitzen. Doch sie waren es nicht. Ich sagte, dieser Mann muss im Inneren der Taufkapelle da hinten sein. Wisst ihr, wer es war? Bruder Shepherd. Der Grund, dass ich ihn nicht erkannt hatte, war, weil er mit gebeugtem Haupt da hinten saß und betete. Er dachte, er würde sterben. Er hatte das während der letzten Wochen gedacht. Seine Frau sagte ihm, sich ein paar neue Schuhe zu kaufen. Und er sagte, ich werde sie nicht mehr brauchen. Ich werde nicht mehr lange hier sein. Und er traf mich am anderen Tag oben im Hof bei Bruder Woods und jubelte und pries Gott und sagte, ich esse Speck, Eier, Tomaten und alles, was mir gefällt. Dieser Bruder stellte demütig seinen Platz in der Gebetslinie zur Verfügung und ging nach hinten zurück. Er machte seinen Platz frei und betete. Siehe, du brauchst keine Gebetskarte. Seht, ich wusste nicht, ob du geheilt wurdest oder nicht. Ich sagte nur, es ist ein Mann, der betet und es ist etwas verkehrt mit ihm. Ich glaube, dass es mir so gesagt wurde. Du hast ein Magenleiden und bist gerade hinten am Beten. Der Herr Jesus macht dich gesund. Nun, das ist alles, was ich sagen konnte. Der Zug war, er betete. Ich konnte das sehen. Was dann weiter geschah, wusste ich nicht. Seht ihr? Wenn man die Sache auf sich zukommen sieht, wird sich jeder bewusst werden, wer es ist, wenn es heißt, so spricht der Herr. In diesem Falle bin ich es nicht mehr, der spricht, sondern er. Aber ich sage immer, Jesus Christus hat dich gesund gemacht. Das ist genau die Wahrheit. Er wurde verwundet um unsere Übertretungen willen. In seinen Striemen sind wir geheilt. Siehst du? Siehst du? Aber wenn das so spricht, der Herr geschieht und dir sagt, was zu tun ist und was geschieht, dann gib bitte darauf Acht, es wird so geschehen. Aber wenn ich sage, Jesus Christus heilt dich und macht dich gesund, dann glaube es, weil er es schon gesagt hat. Ich wiederhole nur, was er gesagt hat. Und eine Vision wiederholt nur, was er zeigt. Verstehst du? Nun wollen wir uns beeilen und direkt ins Wort hineingehen, denn ich weiß, dass viele hier sind heute Abend, die weite Meilen reisen mussten. Ich bete, dass Gott euch segnet und euch hilft, euch auf den Straßen bewahrt. Heute Abend möchte ich mich dem Matthäus-Evangelium zuwenden, und zwar dem 21. Kapitel, die Verse 1 bis 11. Wenn ihr eure Bibel nicht mitgebracht habt, so könnt ihr die Schriftstellen niederschreiben. In Ordnung. Das gilt denjenigen, welche die Botschaft heute Morgen nicht gehört haben und ein Tonbandgerät besitzen. Werbung, um Tonbänder zu verkaufen, möchte ich auch nicht betreiben. Wir werben nicht, um irgendetwas zu verkaufen. Manchmal in einer großen Versammlung werden sie angekündigt, dass sie einige Bücher hinten liegen haben. Wir machen keine Sache daraus. Bruder Lee Vail ist der Schreiber, die Bänder. Der Mann, der das Tonbandgeschäft da betreibt, kann dir erzählen, dass wir kein Geld mit den Bändern machen. Wir denken nicht die Bänder, es ist die Botschaft. Und wenn ein Mensch in seinem Herzen Gedanken hat, dass es Geld ist, dann sollte er keine Tonbänder mehr machen. Das stimmt. Ich habe sie deswegen gefragt. Ich denke, unsere Bänder werden mit weniger als $5 verkauft. Oder so etwas. 3 oder 5 oder so in der Richtung. Was sagst du? 3 und 4 für diese großen langen Bänder. Ich fragte einen ganz bestimmten Prediger nach einem seiner Bänder, auf welchem eine 20- oder 30-minütig lange Botschaft drauf ist. Das kostet nun $9. So verstehe ich, dass unser Bruder Sossman da hinten nicht reich wird. Keiner von ihnen wird an diesen Bändern reich, die da hinten ausgelegt werden. Seht, sie verdienen gerade so viel, dass sie die Sache weiterführen können. Man kann nicht verlangen, dass sie es umsonst machen, denn sie müssten die Bänder kaufen und alles andere dazu. Die Kopiermaschine ist auch sehr teuer und kostet etwa $10,000, bis sie fertig aufgestellt ist und man die Tonbänder kopieren kann. Ich verstehe die Sache so, sie haben es noch nicht angekündigt, doch es findet eine Wiederholung durch dieses Tonbandhören statt. Die dafür Verantwortlichen regeln diese Dinge und ich habe damit in keiner Versammlung etwas zu tun. Es ist noch nicht alles entschieden und bis dahin wechseln sie sich mit dem Angebot gegenseitig ab. Der Verantwortliche entscheidet, wer als Nächster die Bänder macht und benachrichtigt ihn. Das ist alles, was ich darüber weiß. Sie kümmern sich darum, denn ich komme noch nicht einmal dazu, die Babys einzusegnen. Geschweige denn, mich um die Bänder zu kümmern oder um die Leute zu taufen. So habe ich meine Aufmerksamkeit auf diese Botschaft gerichtet. Das ist der dritte Zug. Und darin muss ich treu und ehrerbietig sein. Ich sagte das, damit ihr aufmerksam seid und euch der Schrift zuwendet. Nun, Matthäus 21, 1 bis 11. Und als sie Jerusalem nahten und nach Bethage kamen an den Ölberg, da sandte Jesus 2 Jünger und sprach zu ihnen, geht hin in das Dorf, das euch gegenüber liegt. Und alsbald werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Bindet sie los und führet sie zu mir. Und wenn jemand zu euch sagt, so sollt ihr sprechen, der Herr bedarf ihrer und alsbald wird er sie senden. Dies aber ist geschehen, auf das erfüllt würde, was durch den Propheten geredet ist, welcher spricht, sage der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig und reitend auf einer Eselin und auf einem Füllen des Lasttiers Jungen. Als aber die Jünger hingegangen waren und getan hatten, wie Jesus ihnen aufgetragen hatte, brachten sie die Eslein und das Füllen und legten ihre Kleider auf sie. Und er setzte sich auf dieselben. und eine sehr große Volksmenge breitete ihre Kleider aus auf dem Weg, andere aber hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Volksmenge aber, welche vor ihm herging und nachfolgte, riefen und sprachen: Hosianna, dem Sohn Davids, gepriesen sei, der da kommt, im Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, kam die ganze Stadt in Bewegung und sprach: Wer ist dieser? Die Volksmengen aber sagten: Dieser ist Jesus, der Prophet, der von Nazareth in Galiläa. Nun, wenn ich jetzt einen Text, bevor die Gebetslinie anfängt, aus dem eben Verlesenen für etwa 30 Minuten nehme, so möchte ich gern den Text nehmen: Was ist das Anziehende auf dem Berge? Nun, es war ein sehr ermüdender, nervenaufreibender Tag. Und es war ein ungewöhnlicher Tag. Wir finden hier, dass Jesus nach Jerusalem kommt, bereit, das Passafest zu begehen. Und das Passafest ist das, bei dem das Passalamm getötet wurde. Und das Blut wurde über dem Gnadenstuhl gesprengt zur Versöhnung für das Volk. Und er war von Bethpage herausgekommen auf den Gipfel des Ölbergs, von wo man einen weiteren kleinen Hügel herabsieht, auf dem Jerusalem gebaut war. Während er schaute, wusste er, dass dies sein entscheidendster Besuch war. Dies war die Zeit, dass er in die Hände sündiger Menschen übergeben werden sollte und sie sollten ihn töten. Er sollte den schrecklichsten Tod sterben, den je ein Sterblicher erlitten hat, und begraben werden. Er sollte von seinen eigenen verraten werden. Und einige davon standen direkt bei ihm. Und er, der Gott ist, wusste, was in ihrem Herzen war und wusste von Anfang an, wer ihn verraten würde. Und wusste, dieser Mann war bei ihm, saß an seiner Seite und zählte sein Geld für ihn und so weiter. Wusste, dieser Mann würde ihn verraten und wusste, dass ein grausames römisches Kreuz da draußen auf ihn wartete. Er wusste, dass sein Wasser in seinem Leib und sein Blut seines Leibes sich voneinander scheiden würden und dass das Blut aus seiner Stirn heraustropfen würde in großen, schweren Tropfen wie Schweiß. Er wusste, all das lag vor ihm und er stand auf dem Berg und schaute hinüber auf Jerusalem. Die Menschen jener Zeit, die man in jener Zeit eine bessere religiöse Menschenklasse nannte, hassten ihn. Die Kirchen jener Tage hassten ihn und prangerten ihn an und prangerten alle an, die ihn hörten. Und wenn jemand hineinging und seine Feldzüge besuchte, wurde er unmittelbar von der Gemeinschaft mit der Kirche ausgeschlossen. Kein Wunder, dass die Schrift sagt, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Diejenigen, die ihn hätten lieben sollen, diejenigen, die für ihn gewesen sein sollten, waren seine bitteren, bittersten Feinde. Und er hatte seine Gruppe aus einem Haufen armer Menschen aufgebaut. Fischer, Steuereinnehmer, Ungebildete. Die Bibel sagte, dass einige von ihnen sogar ungebildet, ungelernt waren. Einige konnten noch nicht mal ihren eigenen Namen unterzeichnen. Er ging nie zu den Kirchen, um seine Leute zu holen. Und nie stimmte er mit irgendeinem Kirchenführer überein. Und außerdem lebte er nach der Weise eines Propheten. Er verurteilte alles, was sie machten, wie diejenigen vor ihm es auch machten. Denn sie waren ein Teil des Wortes und er war das Wort in seiner Fülle. Aber inmitten von all diesem durch jedes Zeitalter hindurch und bei jedem Propheten, der gewesen ist und sein würde, gibt es eine bestimmte Anzahl von Menschen, die vorherbestimmt sind, um diese Botschaft zu hören. Und sie werden ihr folgen. Diese beachten die Massen nicht. Sie beachten die Kritik der Ungläubigen gar nicht. Sie argumentieren nicht mit ihnen. Sie brauchen nur eines zu tun, das ist Glauben. Und jedes bisschen zu nehmen, das sie kriegen können. Es einsaugen wie Maria, die zu Jesu Füßen saß. Und Martha war dabei, sein Essen zu bereiten. Und Jesus sagte zu ihr: Aber Martha, du bist so interessiert an den Dingen des Lebens. Aber Maria hat die besseren Dinge begehrt. Siehst du die Dinge des ewigen Lebens? Nun finden wir, dass viele Menschen, die verstanden hatten, Sie hatten nicht die Literatur, wie wir sie heute hatten. Sie hatten kein Fernsehen oder Telefone oder irgend so etwas in jenen Tagen. Aber es hatte sich so ziemlich herumgesprochen, dass er auf dem Weg zum Passafest war. Denn viele Menschen, die geistlich gesinnt waren, wussten, dass er das Passalamm war. Denn er hatte ihnen schon die Dinge gesagt, die im Begriff waren zu geschehen. Und dann natürlich, er wusste, dass er dort sein musste und in der Weise, wie sie ihn liebten, warteten sie auf ihn. Es war eine Menge da, die wahrscheinlich am Drängen war und am Schieben von einem Tor zum anderen, um jeden Weg zu beobachten, weil sie wussten, dass er in einer dieser Stunden erscheinen würde. Sie passten auf. Andere fragten sich, was mit diesem Menschen los war, die von Tor zu Tor rannten. Was ist die Anziehungskraft? Und sie wollten auf diesem Wege Ausschau halten und auf jenem Wege Ausschau halten, um es herauszufinden. Es sah aus, als hielten sie nach etwas Ausschau in der Erwartung, dass etwas geschehen würde. Oh, wie gerne möchte ich meinen Text für einige Minuten ändern und dies sagen. Das ist das, was heute los ist. Die Menschen, die nach ihm Ausschau halten, dass er kommt, sind in großer Vorfreude und Erwartung. Sie können es fühlen, die Spannung. Und sie sind am Suchen, beobachten jede Bewegung und jedes Zeichen und vergleichen es mit der Schrift. Und als sie diese Dinge sahen, die über ihn vorausgesagt waren, bis zum Ende hin, da wussten sie, das Ende ist nahe. Sie wollten dort sein, darum passten sie auf. Ein Teil der Menge war für ihn in der Minderheit. Einige waren gegen ihn, die allermeisten, 90% waren gegen ihn. Und das ist ungefähr die Weise, wie es heute in der religiösen Menge ist. Wenn es wirklich zum Wort und zu Christus kommt, dann sind es etwa 1%, die es glauben. Der andere Teil wollte dem keine Aufmerksamkeit schenken, egal was geschehen war. Sie wollten darüber hinweggehen, wie über einen Spaß oder es unter den Tisch fallen lassen. Heute ist es genau dasselbe. Die Dinge ändern sich nicht viel. Geschichte wiederholt sich wieder einmal. Nun, wir merken, das rief eine nervöse Spannung hervor. Es musste ja, es konnte gar nicht anders sein. Sie warteten, sie fragten sich, was er tun würde, wenn er dorthin käme. Sie wollten dort sein, um alles mitzukriegen, was er tat. Das wollten sie. Sie wollten es sehen. Sie glaubten ihm. Andere wiederum, die gehört hatten, dass er im Begriff zu kommen war, gingen da hinauf, um sich über ihn lustig zu machen. Darum, nach all der nervösen Erwartung, einem ungewöhnlichen Tag, eine ungewöhnliche Zeit, in der die Kirchen eingeschlafen waren und die Nerven der Menschen aufs Äußerste gereizt, so viele Menschen waren dort und dann geschah es. Von der Spitze des Ölbergs kommt ein kleiner weißer Esel den Hügel herabgestiegen mit einer Gruppe fanatisch schreiender Menschen, die Palmzweige von den Bäumen reißen, ihre Kleider auf die Straße werfen und schreien Hosianna, dem Sohn Davids, der im Namen des Herrn kommt. Dieser kleine, in ihren Augen bockige Kerl, ihr Retter war niemand anderes als Gottes gesalbter Messias der Stunde. Gott dann, was tat er? Was ist das Anziehende da oben auf dem Berge? Es ist, dass Gott Geschichte macht und dass Gott Prophetie erfüllt. Und das zieht immer die Menschen an. Es bringt all die Kritiker herbei, die Geier und die Adler ebenso, versteht ihr? Sie kommen zusammen, um herauszufinden, was los ist. Einige kommen aus Neugier, einige kommen, um Fehler zu finden. Andere kommen, um zu kritisieren. Alle Arten sind versammelt, weil wir heute Morgen sagten, Gläubige, Scheingläubige und Ungläubige. Was ist auf dem Berge? Prophetie ist erfüllt worden. Jetzt werden wir sehen, was stattfindet. Im Buch von Sacharja jetzt, im 9. Kapitel und der 9. Vers, Sacharja, einer der Propheten, sprach im Geist und sagte Folgendes. Frohlocke laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, siehe, dein König wird zu dir kommen, gerecht, und ein Retter ist er, demütig auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eselin. Nun, was war los mit jenen Schriftgelehrten? Was war los mit jenen Priestern? Was war los mit jenen religiösen Menschen? Dies wurde 487 Jahre, bevor es geschah, niedergeschrieben durch einen Propheten und war schon in Schriftform gebracht und die Bibel genannt, die Rollen des Alten Testamentes. Warum konnten sie es dann nicht sehen, dass das erfüllte Prophetie ist? Aus demselben Grunde wie damals können sie es auch heute nicht sehen. Sie haben das Wort Gottes genommen und haben es wirkungslos für das Volk gemacht. Dadurch, dass sie Lehren und Traditionen von Menschen gelehrt haben. Und wenn Schriftgelehrte, Prediger, dienende Brüder, geistliche Männer, solche, die gesalbt sind, nur die Bibel lesen würden, dann würden sie sich nicht fragen, was stattfindet. Sie würden wissen, was es ist. Gott erfüllt sein Wort. Geschichte wurde gemacht, Weissagung wurde erfüllt, die Errettung für die Welt traf ein, der große Tag, nachdem alle Propheten Ausschau gehalten hatten, alle, die im Grabe waren, warteten auf diesen Tag. Alle, die gestorben waren, alle, die durch das Blut gerecht wurden, die Märtyrer und die Propheten, wo er gerade ausgerufen hatte, Jerusalem, o Jerusalem, die du jeden Propheten steinigst, den ich zu dir sende, und tötest den Gerechten. Wie oft wollte ich dich versammeln, wie eine Henne ihre Küken, aber ihr wolltet nicht, doch jetzt ist deine Stunde gekommen. Alles, was im Grabe war, Abraham, Isaak, Jakob, all die Propheten, warteten auf diese Stunde. Und die Kirche war blind dafür. Wer ist dieser, der all diesen Lärm verursacht? Wer ist dieser Bursche, der einmal sagte, ist das nicht der Sohn von dem Zimmermann hier drüben? Wir kennen ihn. Woher hat er seine Weisheit? Warum sehen wir nicht, dass er sich mit irgendeiner unserer Schulen zusammenschließt? Er kennt ja keine Bücher, von denen er gelernt haben könnte. Wer ist er? Er war die Antwort auf die Weissagung des Propheten. Und hier kommt er auf dem Füllen einer Eselin reitend. Welch eine Anziehung! Gott erfüllte sein verheißenes Wort. Die Stunde, auf die man seit 4000 Jahren wartete, in 1. Mose im 3. Kapitel und 15. Vers, hatte Gott die Voraussagung gemacht, der Same des Weibes soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Diese Weissagung geht durch die Bibel hindurch, die über diesen Mann vorausgesagt worden ist, dass er kommen sollte. Und hier war erst kurz vorher ein Prophet unter ihnen aufgestanden, ein bestätigter Prophet, Sacharia. Und er sagte Folgendes, ihr Töchter Jerusalem, ihr Töchter Zions, freut euch, jauchzet, rufet es hinauf, denn euer König kommt zu euch, sanftmütig, niedrig, demütig und reitend auf dem Füllen eines Esels. Und hier beobachteten ihn jene Menschen, die diese Schriftstelle Tag für Tag lasen, wie er hineingeritten kommt und schrien, wer ist dieser? Versteht ihr das? Gott erfüllt den Menschen sein Wort. Die hätten es wissen sollen. Was war es? Aber sie wussten es nicht. Wenn Gott sein Wort erfüllt, verursacht das immer eine Attraktion. Immer ist es so, es verursacht eine Anziehung. Weil es das Unnormale ist, so ungewöhnlich, wenn er sein Wort gegenüber der modernen Lebensweise unserer Zeit erfüllt, denn unsere moderne Lebensweise glaubt nicht daran, sie haben ihren eigenen Weg. Wir sehen jetzt, und lass uns zurück in die Schrift gehen und einige andere ungewöhnliche Ereignisse für ein paar Minuten nehmen, bei denen Gott seine Weissagung erfüllte. Wenn Gott etwas sagt, dann tut er es auch. Himmel und Erde werden vergehen, aber dieses Wort kann niemals vergehen. Darum verursacht es gewöhnlich eine Szene, eine ungewöhnliche Szene. Bedenkt, wie lächerlich das Wort Gottes einem Volke vorkommen mag, obwohl es bestimmt ist, es zu glauben. Es ist so ungewöhnlich, dass sie aufrufen, nun, was ist dies? Woher hast du diesen Unsinn? Wer ist dies? Wer ist das? Sie hätten rufen sollen, Hosanna, dem König, der im Namen des Herrn kommt. Die Weissagung von über 4000 Jahren über die größte Sache, die je einer Nation widerfahren konnte. Denn die ganze Hoffnung der Toten ruhte darauf. Die ganze Zukunft lag darin und die religiösen Menschen, die beanspruchten es zu glauben, schrien aus, Wer ist das? Und was ist diese Attraktion? Etwas Unmögliches, genau dasselbe. Es hat sich nicht geändert. Unmöglich, jetzt. Lasst uns einige von diesen unmöglichen Dingen betrachten, wie ich gerade sagte. Was war die Attraktion, bevor die Gerichte die Welt trafen und sie durchs Wasser zerstörten? Ein alter Mann, um die 120 Jahre alt, baute ein Schiff, als kein Wasser da war, um es hineinzulassen. Da oben stand es jahrelang in der Tür und baute im Inneren darauf los, an der Innenseite, und verpichte es innen und außen und sagte, die Welt wird vom Wasser verschluckt werden, im großen wissenschaftlichen Zeitalter. Was sind diese lauten Schläge da oben auf dem Hügel? Warum? Es ist ein alter Mann mit Namen Noah und er ist da oben ein alter Fanatiker. Der alte Mann stand zu lange in der Sonne. Er hat einen Sonnenstich. Er ist nicht ganz bei Trost und er baut etwas, das er eine Arche nennt und sagt, dass Wasser von da oben kommen wird, wo es kein Wasser gibt, und wird all die Menschen umher überfluten. Und jeder, der diese Botschaft nicht hört und jeder, der nicht in die Arche kommen will, wird ertrinken. Habt ihr so eine Sache gehört? Es war eine ungewöhnliche Attraktion. Ich stelle mir vor, wenn die Menschen etwas zu lachen haben wollten, gingen sie hinauf und standen vor der Archentür und lachten. Warum sagtest du vor 100 Jahren, es würde regnen? Großvater hat mir erzählt, er hörte dich hier oben sagen, es würde regnen. Und du schlägst immer noch an diesem alten Stück Holz hier herum. Warum denkst du nicht mal über dich selber nach? Aber es war Gott, der sich anschickte, eine Verheißung zu bestätigen und eine Weissagung zu erfüllen, die sein Prophet gemacht hatte. Sehr ungewöhnlich. Gott erfüllte Noah seine Verheißung, während andere am Lachen waren. Gott schickte sich auch an, Geschichte zu machen, um anderen sogar für diesen Tag etwas zu zeigen, dass er sein Wort hält. Egal wie unwahrscheinlich und unvernünftig es scheint, er hält immer noch sein Wort. Er setzte diesen alten Mann zu einem Beispiel, der kräftig an dieser Arche hämmerte, für diese Menschen hier in Amerika, heute Abend und über die ganze Welt. Egal, was Wissenschaftler sagen, was sie sagen, er hält immer noch sein Wort. Er machte Geschichte. Was war eines Tages die Attraktion? Eine ungewöhnliche Sache geschah damals in der Wüste. Es war ein Busch, der im Feuer brannte. Und ein weggelaufener Prophet stand unten in der Wüste. Er hörte keine Stimme, er hörte keinen Ton. Aber er schaute hin und sah eine ungewöhnliche Sache oben auf der Spitze des Berges. Gott versuchte, seine Aufmerksamkeit zu gewinnen. Dasselbe ist es heute. Gott schickt sich an, sein Wort seines Propheten Abraham zu erfüllen. Dein Name wird sich 400 Jahre in einem fremden Land aufhalten. Ich werde sie mit mächtiger Hand herausführen. Und er bereitete einen Mann für das Werk zu, so wie er eine Arche als sicheren Ort für diejenigen, die glauben würden, zubereitete. Gott setzte diesen Busch unter Feuer und dieser Schafhüter Mose sagte, ich werde mich einfach mal abwenden, um zu sehen, was diese seltsame Sache bedeutet. Und als er Mose zum Busch gebracht hatte, sprach er zu ihm. Was war die Attraktion in der Halle des Pilatus, als dieser Schafhüter einen Stab hinwarf und er sich in eine Schlange verwandelte? Gott erfüllte Mose seine Verheißung. Was war die Attraktion am Toten Meer, als alle Pferde Pharaos überrascht waren, als sie von einem Wind vom Himmel herabkommen sahen und das Rote Meer sich von rechts nach links teilte und ein armseliger Haufen Sklaven im Dienste Gottes wandelnd zogen auf trockenem Land hinüber? Was war das? Es war Gott, der sein Wort einhielt. Der Tod ging aus dem Weg, ein lebendiges Volk ging hinüber und ein geistlich totes Volk versuchte es nachzuahmen und ertrank. Gott erfüllte Weissagung und machte Geschichte. Es war die Attraktion am Roten Meer. Was war die Attraktion am zweiten Tag danach am Berge Sinai, als dem ganzen Volk geboten war, nicht mit ihren Frauen zusammenzukommen? Als sie aufgefordert waren, ihre Kleider zu waschen und sich zu heiligen und um den Berg zu versammeln, wo ein Mann mit Namens Mose gesagt hatte, dass er Gott in einer Feuersäule begegnet sei. Und Gott hatte zu Mose gesagt, ich werde unter dem Volk herabkommen. Ich werde bestätigen, was ich dir gesagt und wer ich bin. Ich werde ihnen zeigen, dass ich dieser Gott bin. Das war die Attraktion. Gott erfüllte sein Wort. Was war die Attraktion eines Tages in der Geschichte, wo eine Nation Gott vergessen hatte, wo die Menschen formell und gleichgültig geworden waren, wo die ganzen Priester nach den modernen Richtlinien gegangen waren und die Propheten in Übereinstimmung mit dem Willen der Priester weissagten. Und in jenen Tagen, wie gewöhnlich, hatten sie einen Mann, von dem sie dachten, er wäre ein Fanatiker. Er sprach über die Frauen, die Farbe tragen und alles, und er gehörte zur eigenartigen Sorte seltsamer Vögel. Und dieser alte Bursche war herabgekommen und sagte zum König, noch nicht einmal Tau wird fallen, herabkommen, bis ich rufe. Und wir finden heraus, dass er sich versteckt hatte und davongelaufen war. Und er hatte sich draußen irgendwo in der Wüste versteckt. Die Gesellschaft hatte gedacht, dass er vielleicht zu Tode verhungert wäre oder umgekommen. Aber er war sehr gut gespeist worden und auch getränkt. Und hier war er herabgekommen und sagte, seht ihr jetzt, dass ich das so spricht, der Herr habe? Wenn ihr jetzt noch nicht überzeugt seid, dann lasst uns auf den Gipfel des Berges gehen und beweisen, wer Gott ist. Denn er hatte wieder eine Vision vom Herrn. Er sagte, erwählt euch einen Altar und baut ihn und erwählt Ochsen und schlachtet sie. Ich werde ein Altar vom Herrn machen. Ich werde auch Ochsen auf meinen legen. Wir werden beide ein Opfer bringen und lassen den Gott, der Gott ist, antworten. Auf keinen Fall würde er das getan haben, wenn der Herr es ihm nicht gesagt hätte. Er sagt es später, ich habe all dies auf deinen Befehl hin, Herr, getan. Aber was war die Attraktion? Auf dem Hügel standen 400 Priester und der König da oben in seinem Wagen und seinem ganzen Heer und seinen Wächtern drumherum stehen. Und dieser altige, wollige, kraus aussehende Mann, kahlköpfig, die Haare über sein Gesicht herabhängend, überall am Körper voll Haare, da stand er mit einem Stab in seiner Hand und ein Ölkrug in der anderen Hand. Gerade 3,5 Jahre zuvor hatte er gesagt, noch nicht einmal Tau wird fallen, bis ich danach rufe. Sie sagen, er nimmt den Platz Gottes ein mit solchen Dingen wie Halos und Schatten. Sie sprechen davon, nun steht dieser alte Fanatiker da oben auf dem Berg. Bringt all diese Leute da hinauf. Was war die Attraktion? Es war Gott, der sich festgelegt hatte, zu bestätigen, dass sein Prophet richtig war. Es war Gott, der Weissagung erfüllte. Gott machte auch Geschichte, erfüllte sein Wort. Wenige 100 Jahre danach gab es einen Mann mit demselben Geist gesalbt. Er kam aus der Wüste, mit keiner Organisation verbunden, obgleich sein Papa ein organisierter Mann war, ein Priester einer bestimmten Ordnung. Aber er kam aus der Wüste mit einem Schaffell um sich herum bekleidet. Die Haare wehten ins Gesicht, sie waren nicht nur grau, sondern schwarz. Was war das Anziehende dieses Mannes, der ganz Jerusalem und Judäa anzog? Manche von ihnen gingen hinaus und sagen, da unten ist ein wilder Mann. Er versucht, die Menschen im Wasser zu ertränken. Wer hat je von solch einer Sache wie dieser gehört? Andere waren neugierig und sagten, dies muss der Messias sein. Einer von ihnen sagte, es könnte einer der Propheten sein. Sie wussten nicht, was sie davon halten sollen, aber was war es? Es war Gott, der Jesaja 40,3 erfüllte. Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her und bestätigte, was er in den letzten Tagen tun würde, wie er seinen Knecht senden würde, mit welchem Auftrag er ausführen sollte. Dann finden wir wenige Wochen danach, dass dieser Mann so entschieden in seiner Botschaft war, bis er sagte, es steht einer in eurer Mitte, dessen Schuhe zu tragen ich nicht würdig bin. Er wird euch taufen mit dem Heiligen Geist und Feuer, wie ich mit Wasser getauft habe. Eines Tages kam ein gewöhnlicher junger Mann, um die 30 Jahre alt herunter und wurde getauft. Und als dieser Mann kam, war solch eine Anziehungskraft beim Propheten, dass der Prophet sich an jenem Tag seltsam benahm. Die Versammlung konnte nichts tun. als sie die Handlungen jenes Propheten beobachteten, der mit den Priestern jenseits des Flusses debattierte. Sie sagten, Gott baut diesen Altar. Gott sagte uns, dies zu tun. Mose ist der Prophet. Wir glauben Mose. Das Opfer wird niemals weggetan. Ich kann Johannes entgegnen hören und sagen, habt ihr nicht in der Schrift gelesen, was Daniel, der Prophet, sagte, das tägliche Opfer wird abgetan werden? Und jene Stunde ist da. Habt ihr nicht gelesen, was Jesaja im 40. Kapitel sagte? Die Stimme eines Rufenden in der Wüste bereitet den Weg des Herrn. Es gibt zwei Weissagungen für mich. Und eine andere Sache habt ihr nicht erkannt. Unseren Propheten Maleachi vor 400 Jahren, als er im 3. Kapitel sprach und sagte, siehe, ich sende meinen Boten vor meinem Angesicht her, um den Weg zu bereiten. Merkt ihr nicht, dass dies die Erfüllung der Weissagung ist? Weissagung wurde erfüllt. Und zu der Zeit wendete der Prophet sich um und sagte, siehe, da kommt das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Nun, was ist die Attraktion? Es hat sich verwandelt vom Propheten zu einer Weissagung. Beobachtet, was jetzt geschieht. Hier kommt ein gewöhnlicher Mann, niemand bekannt, eines Zimmermanns Sohn, kommt heraus, steigt ins Wasser hinein, wo Johannes der große Prophet sagte, ich habe es nötig, von dir getauft zu werden. Warum kommst du zu mir? Er sagte, lass es so geschehen, denn als Prophet und das Wort gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Darum begriff er, dass das Opfer vor der Darbringung gewaschen werden musste und er taufte ihn. Nun, das ist noch etwas Aufsehenerregendes, das stattfindet. Als er aus dem Wasser herausstieg, dieser Prophet, der so treu gewesen war, sein Zeitalter und seine Zeit zu bezeugen, er schaute auf und sah die Himmel offen und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herabkommen und eine Stimme sagte, dies ist mein geliebter Sohn, in welchem ich wohlgefallen habe. Gott bestätigte die Botschaft eines Propheten, die am Jordan die Aufmerksamkeit auf sich zog. Der Bruder sang vor einer Weile, und das war bestimmt zu sagen, auf dem Hügel weit weg stand ein alt raues Kreuz. Was war die Attraktion auf dem Berge Golgatha, wenn wir die religiöse Welt sehen, die ihn verdammt hatte? Und die römische Regierung hatte ihn zum Tode verurteilt. Und hier hing er zwischen zwei Übeltätern, hungernd nach einem Trunk, Blut aus seinem Körper laufend. Dort hängt er und ruft aus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und die religiösen Menschen standen dort und schauten sich das an. Und ein wenig merkten sie, dass die Weissagung des Alten Testamentes direkt dort auf Golgatha zu jener Zeit eingetroffen war. Von David steht im Psalm geschrieben, wo er wie alle Propheten im Geiste war und sich so benahm, als wenn er wäre. Er rief aus im 22. Psalm, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Alle meine Gebeine starren mich an. Sie haben meine Hände und Füße durchbohrt. David sprach, als ob er wäre. Und es war nicht David, es war Christus in David. Und hier wurde die Weissagung, die von all den verschiedenen Propheten hervorkam, auf Golgatha erfüllt. Was ist die Attraktion auf Golgatha? Gott erfüllt sein Wort. Noch eine Attraktion war auf einem anderen Berg, war am Tag von Pfingsten, als sie alle da waren bei einem religiösen Fest und dachten, sie wären alle Fanatiker losgeworden. Sie hatten 10 Tage lang nichts von ihnen gehört und plötzlich wie ein Bienenstock brachen sie hervor von der Spitze des Gebäudes in die Straße hinein, schreiend und weiterführend. Was ist das? Was bedeutet das? Sind all diese Männer betrunken? Gib acht, und ein Prophet unter ihnen stand auf, wie es die Ordnung eines Propheten sein sollte, und sagte, ihr Männer von Israel und ihr, die ihr in Judäa und Jerusalem wohnt, lasst dies unter euch bekannt sein und horcht meine Worte. Diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, sondern dies ist das, wovon der Herr gesprochen hat durch Joel, einen Propheten. In den letzten Tagen soll es geschehen, dass ich meinen Geist über alles Fleisch ausgießen werde. Das war das Aufsehenerregende. Die religiösen Menschen kreuzigten den Fürst des Lebens. Sie erlebten alles mit und sahen immer noch nicht die Verheißung des Kommen des Heiligen Geistes. Diese Attraktion. Wer ist dieser? Was bedeutet dies? Was ist los mit diesen Leuten? Oh mein, es ist heute genauso. Wir werden eine Menge hiervon übergehen, um zu dieser Stunde zu kommen. Dieselbe Sache ist heute. Dieselbe Sache findet statt. Dieselben Fragen werden gestellt. Was soll der ganze Lärm? Schau die Straßen rauf und runter. Autos von Michigan bis Florida, von Maine bis Kalifornien. Heute Morgen, als ich hinausging oder direkt nach Mittag, gingen wir die Straße hinunter. Meine Frau und ich schauten uns die Zulassungen auf den Autos an. Das war's, wo ich über diesen Text nachdachte. Was bedeutet dies? Wie es gerade hieß, wo das Aas ist, da werden die Adler sich versammeln. Ich sagte zu meiner Frau, Liebling, erinnerst du dich an den gestrigen Abend, als ich allem, was mir auf der Erde lieb war, auf Wiedersehen sagen musste? Ich muss in die Missionsfelder gehen und das beginnen, was Gott mir zu tun aufgetragen hat. Du hast dabei das Lied gesungen. Oh, sie kommen von Ost und West, sie kommen von den Ländern weit weg, zu feiern mit dem König, zu speisen als seine Gäste. Wie gesegnet diese Pilger sind, sie sehen sein heiliges Angesicht, glühen mit göttlicher Liebe, gesegneter Teilhabe seiner Gnade. Wie Edelsteine in seiner Krone werden sie scheinen. Das ist es, was seine Attraktion ist, der vorherbestimmte Same Gottes, der nichts anderes tun kann, als dem zu folgen, bedeutet uns mehr als Leben. Nimm unser Leben, aber nimm dieses nicht. Was ist die Attraktion? Wie gewöhnlich erfüllt Gott sein Wort. Er erfüllt wiederum das Wort Zacharias, des Propheten Zacharia, wo ich den 9. Vers vor einer Weile las, als Jesus seinen Tempel betrat, reitend, beziehungsweise Jerusalem betrat, reitend auf einem kleinen weißen Esel. Da wurde die Weissagung erfüllt, die Zacharia aussprach. Hier ist es. Jauchzet laut, o Töchter Zions. Jauchzet, o Töchter Jerusalems. Siehe, dein König kommt zu dir. Er ist gerecht und bringt Errettung. Niedrig auf einem Esel reitend und auf dem Füllen einer Eselin. Das ist, was die Aufmerksamkeit in Jerusalem erregte, im religiösen Hauptquartier. Nun sehen wir ein Ereignis der letzten Tage. Lasst uns eben ein paar Seiten weiterblättern in Zacharia und sehen, was er darüber sagt. Lasst uns dann in den letzten Tag zuwenden. Das war das Mittelalter. Lasst uns jetzt zu den letzten Tagen kommen und hinübergehen nach Zacharia, dem 14. Kapitel und mit Vers 4 beginnen. Und hört, und wir lesen einen Teil der Schrift bis zum 9. Vers, vom 4 bis 9. Hör genau zu, und es weissagt von seinem Kommen, dem letzten Tagen. So hört jetzt genau her. Das ist so, spricht der Herr, es ist die Schrift, Zacharia 14. Erinnert ihr euch, Zacharia 9, was dort steht? Und sie erkannten es nicht. Nun, was ist es heute? Zacharia 14, das von seinem Kommen redet. Und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberge stehen, der vor Jerusalem gen Osten liegt. Und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten, nach Osten und nach Westen hin, zu einem sehr großen Tale. Und die Hälfte des Berges wird von Norden und seine Hälfte nach Süden weichen. Und ihr werdet in das Tal meiner Berge fliehen, und das Tal wird bis Asel reichen. Und ihr werdet fliehen, wie ihr vor dem Erdbeben geflohen seid in den Tagen Usias, des Königs von Juda. Und kommen wird Jehova, mein Gott, und alle Heiligen mit dir. Und es wird geschehen an jenem Tage, da wird kein Licht sein. Die Geschirne werden sich verfinstern. Es wird ein einziger Tag sein, es ist Jehova bekannt. Nicht Gott, nicht Tag, nicht Nacht. Es wird sein zur Zeit des Abends, da wird es Licht sein. Und es wird geschehen an jenem Tage, da werden lebendige Wasser aus Jerusalem fließen, zur Hälfte nach dem östlichen Meer und zur Hälfte nach dem hinteren Meere im Sommer und im Winter wird es geschehen. Und Jehova wird König sein über die ganze Erde. An jenem Tage wird Jehova einer sein und sein Name wird einer sein. Noch ein Erdbeben wird die Erde aufspalten. Wenn du eine Schriftstelle hier zu Ende führen möchtest, beachte in diesem 5. Vers, Es lässt sich daraus entnehmen, dass das Spalten des Ölbergs auf ein Erdbeben zurückzuführen ist. Und dies bestätigt Jesaja 29,6 und Offenbarung 16, Vers 9. Genau, was ist es? Derselbe Prophet, der von seinem ersten Kommen sprach, hat auch sein zweites Kommen gesehen. Achte darauf, wie in den Tagen des Erdbebens. Siehst du, was die Erdbeben bewirken? Siehst du die Voraussagen davon? Jesaja 29,6. Von Seiten Jehovas, der Herrscharen, wird sie heimgesucht werden mit Donner und mit Erdbeben und großem Getöse, Sturmwind und Gewitter und eine Flamme verzehrenden Feuers. Es soll Licht sein zur Abendzeit. Derselbe Prophet, das Volk ist blind. Was ist die Attraktion, das Anziehende? Lasst uns ein paar Verse mehr lesen. Offenbarung, Vers 6. Und die Menschen werden von großer Hitze versengt und lästerten den Namen Gottes, der über diese Plagen Gewalt hat, und taten nicht Buße, ihm Ehre zu geben. Es soll Licht sein zur Abendzeit. Jawohl, den Weg der Herrlichkeit findest du sicher. Im Wasserweg ist heute das Licht. Begraben in dem teuren Namen Jesu, jung und alt, bereue all deine Sünden. Der Heilige Geist wird sicher hereinkommen. Das Abendlicht ist gekommen. Es ist eine Tatsache, dass Gott und Christus einer ist. Siehe, wo sind wir? Nationen zerbrechen. Israel erwacht auf Zeichen, die unsere Propheten vorausgesagt. Die Tage der Heiden sind gezählt mit Schrecken, beladen, kehret um, o Zerstreute, zu eurem Eigentum. Ihr wurdet herausgeworfen trotz dieser Arschen, die so auf neuen Wagen einen vorgestellt werden. Geht aus ihnen heraus, bevor euch der Tod trifft. Gott wird es bestätigen. Es ist so. Wir wollen uns nun einer anderen Schriftstelle des Alten Testamentes zuwenden. Malachi 3,19. Siehe, der Tag kommt, der brennen wird, wie ein Ofen, da werden alle Verächter und Gottlosen Stroh sein. Das bezieht sich aber noch auf das erste Kommen. Nun, das ist Malachi 3 und betraf das erste Kommen. Was das zweite Kommen betrifft, hat sogar Dr. Scofield, obwohl ich nicht einig bin mit seinen Fußnoten, an dieser Stelle richtig herausgestellt. Erstens der Auftrag des Johannes nach Malachi 3,1, dann das zweite Kommen Christi nach Malachi 3,23, wobei vorher der Elia kommen muss. Denn siehe, es kommt ein Tag, der brennen soll wie ein Ofen. Da werden alle Verächter und Gottlosen Stroh sein. Und der künftige Tag wird sie anzünden, spricht der Herr Zebaoth, und wird ihnen weder Zweige noch Wurzel lassen. In diesem verlesenen Vers ist auch nicht von einer ewigen Hölle die Rede. Aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen mit Heilung in ihren Flügeln. Und ihr werdet ausziehen und hüpfen gleich Mastkälbern. Und ihr werdet die Gesetzlosen zertreten, denn sie werden Asche sein unter euren Fußsohlen. An dem Tag, den ich machen werde, spricht Jehova der Herrscharen. Gedenke des Gesetzes Moses, meines Knechtes, welche ich ihm auf Horeb an ganz Israel geboten habe, Satzungen und Rechte. Hier ist das Kommen Elias. Siehe, ich sende euch Elia den Propheten. Die letzte Schriftstelle, mit dem das Alte Testament abschließt. Ehe der Tag Jehovas kommt, der große und furchtbare. Nun, das konnte Johannes nicht gewesen sein. Nein, siehe, die Welt wurde nicht verbrannt und die Gerechten wandelten noch nicht über die Ungerechten. Verstehst du? Nein, nein. Malachi. Und er wird das Herz der Väter zu den Kindern und das Herz der Kinder zu ihren Vätern wenden, auf das ich nicht komme und das Land mit dem Bann schlage. Gib Acht auf die Genauigkeit des Heiligen Geistes, damit keine Verwechslung zwischen diesen zwei Kommen Elias geschieht. Malachi 3,23 sagt, siehe, ich sende meinen Botschafter vor meinem Angesicht her. Jesus wurde wegen Johannes gefragt. Er sagte, wenn ihr es empfangen könnt, dies ist, wovon die Propheten sprachen, ich sende meinen Botschafter vor meinem Angesicht her. Das ist der Elia, der kommen muss. Gib Acht, wie genau die Schrift ist. Sie zeigt es denjenigen an, die glauben und es verstehen wollen. Erinnert ihr euch daran, dass Jesus mitten in einer Schriftstelle anhielt? Denn dieser Teil davon war gerade erfüllt. Der Rest des zweiten Verses bezieht sich auf sein zweites Kommen. Als er die Verse las und zum Schluss kam, wo es hieß, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass ihnen geöffnet werde, zu verkündigen ein gnädiges Ja des Herrn, und hörte dann auf mit dem Lesen. Er las nicht weiter. Und einen Tag der Rache unseres Gottes, denn das bezog sich auf sein zweites Kommen. Gebt Acht, bei der folgenden Schriftstelle verhält es sich genauso. Siehe, ich will euch den Propheten Elia senden, ehe denn da komme der große und schreckliche Tag des Herrn. Der soll das Herz der Väter bekehren zu den Kindern und das Herz der Kinder zu ihren Vätern. Johannes, der Elia in den Tagen vor dem ersten Kommen Christi, wandte die Herzen der alten Patriarchenväter zu der neuen Botschaft der Kinder hin. Passt nun auf, und das Herz der Kinder zu ihren Vätern zurückzubringen. Bezieht sich das auf das zweite Kommen? In den letzten Tagen wendet es sich wieder zurück zu dem apostolischen Glauben. Kannst du sehen, wie vollkommen die Schrift ineinander passt? Mit dieser Sache schließt das Alte Testament, und wir sehen jetzt das Licht in der Abendzeit, was es ist. Es ist in die Spitze gekommen, zum Höhepunkt. Heute Morgen sagte ich, dass wir durch die Denominationen gingen. Doch es war nicht wie bei dem Orangenbaum, der Pampelmusen, Zitronen und alle anderen Sorten trug. Passt jetzt auf, denn jetzt kommt es. Nachdem die Denominationen ausgespielt haben, sie haben kein Licht, um weitermachen zu können, wird ein Tag sein, den man weder Tag noch Nacht nennen kann. Was tun sie? Was tun sie? Was hat denn eine Zitrone auf einem Orangenbaum zu suchen? Es nimmt das Originalleben, das aus der Orange aufgeht, heraus und verdreht es zu einer Zitrone. Das ist, was die Denominationen mit dem Worte Gottes gemacht haben. Sie haben das Wort Gottes durch ihre Traditionen wirkungslos gemacht. Das ist, so spricht der Geist des Herrn. Sie haben Zitronen und Pampelmusen hervorgebracht und nicht Orangen. Aber was sagt der Prophet, derselbe, der für unseren Text heute Abend sagt: Freuet euch, ihr Töchter Jerusalems, jauchzet laut, ihr Töchter Zions, denn euer König kommt zu euch sanftmütig und demütig auf dem Füllen eines Esels sitzen. Bedenkt, derselbe Prophet sagte, es wird eine Zeit des Reifens kommen. Die Sonne ist über die Erde gesandt, damit die Frucht reif wird. Warum kann es nicht reifen? Weil keine Frucht da ist, die reif werden kann, aber das Leben geht noch weiter. Es kam dahin, dass ein Pampelmusenbaum plötzlich Orangen hervorbrachte. Es stellte sich heraus, dass er sich aufgliederte. Es war aber ein Pampelmusenbaum. Es wiederholte sich nach einer gewissen Zeit und dann kam sogar noch eine Zitrone hervor. Erneut wiederholt sich die Sache und es verwandelt sich wiederum zu etwas anderem. Zu allerletzt im Gipfel des Baumels verwandelt er sich zu einer Tangelofrucht. Das ist eine Frucht, die zur Hälfte in sich gemischt aus einer Orange und einer Zitrone besteht. Das ist eine Züchtung, eine verdrehte Sache. Es kam zu einer Verdrehung und alle Früchte lebten von demselben Baum. Das Äußere verführt beinahe die Auserwählten. Es sieht aus wie eine Orange, doch es ist keine echte. Aber es wird Licht sein, wenn sie außerhalb der Organisation aufwächst. Wenn sie aus einer vergangenen Organisation rausgeht und wieder aufblüht, wird sie Orangen hervorbringen, wie sie war, als sie in den Boden hineinging. Und dann wird es Licht sein. Was ist die Attraktion? Was ist dieses Geschehen? Es ist das Erfüllen des Wortes Gottes. Es gibt zwei Zeugen vom Alten Testament, dass dies geschehen wird. Lasst uns Johannes 14,12 nehmen, aus dem Neuen Testament. Jesus sagte, er, der an mich glaubt, wird dieselben Werke tun, die ich auch tue. Auch in Lukas 17,22-30 sagte er, wie es war in den Tagen Lots, bevor Sodom verbrannt wurde, so wird es sein bei der Wiederkehr des Menschensohnes, an jenem Tag, wenn der Menschensohn offenbart ist. Oh, schau nur fest in die Schrift, der Menschensohn. Jesus Christus, derselbe gestern und in Ewigkeit, wuchs vorbei an Denominationen und wuchs in den Gipfel des Baumes hinein. Was sagt er in Johannes 14 oder 15? Jeder Zweig, der in mir ist und keine Frucht hervorbringt, der wird abgehauen und abgeschnitten und ins Feuer geworfen und verbrannt. Aber jeder Zweig, der Frucht hervorbringt, der wird gereinigt werden. Oh, in den letzten Tagen wird ein wahrer Früh- und Spätregen über dieser kleinen Gruppe sein, die mit ihm auf diesem kleinen Esel kommt. Sanftmütig, niedrig und demütig, kein Zweifel oder Denomination, die rufen, Hosianna, dem König, der im Namen des Herrn kommt. Was ist heute los? Was ist die Attraktion auf dem Berge? Vor kurzer Zeit, während ich hinter diesem Pult stand, wurde vom Heiligen Geist gesagt, der Tag wird kommen, an dem sie einen Pfahl vor deinem Haus einschlagen werden und sie deinen Eingang einfach versetzen werden. Darum siehe darüber hinweg und ärgere dich nicht. Ich habe mein Tor abgerissen und draußen auf dem Abhang liegen sehen. Ich habe den Hügel vor mir ganz ausgegraben gesehen. Bretter und Dinge lagen dort, wo irgendjemand sie zu Brei verarbeitet hatte. Ich schaute und da war ein kleiner Ricky, der da herausgekommen war und das Tor herausschlug und dies getan hatte. Ich sagte, warum hast du mir das nicht gesagt? Er wurde frech zu mir. Ich musste ihn schlagen und als ich das machte, sagte ich habe das nicht mehr getan, seitdem ich im Ring war. Aber ich möchte nur, dass du Bescheid weißt. Und ich schlug ihm eine und als ich ihn niedergeschlagen hatte, hob ich ihn wieder auf und schlug ihn wieder nieder. Und 3 oder 4 Mal hob ich ihn weiter auf und dann stieß ich ihn über den Berg. So ging ich dann darüber und ich sagte, das war nicht richtig. Ich hob ihn auf, schüttelte seine Hände. Ich sagte, ich bin dir nicht böse, aber du solltest nur wissen, dass du so nicht mit mir reden kannst. Und als ich mich dann umwandte und zurückkam, stand der Heilige Geist da am Tor und sagte, lass es jetzt gut sein. Wenn jene Pfähle eingeschlagen werden, dann wende dich westwärts. Dies Buch ist alles, was ich brauche. Dies Buch ist ein gutes Rezept. Der Weg, der zeigt, durch die Schwierigkeiten hindurch zu gehen. Und dann, dies Buch ist das Wort und das Wort ist Gott. Lass deine Schwierigkeiten außer Acht. Ich werde dir sagen, was du tun sollst. Vor 3 Jahren hörte ich einen meiner Freunde, den Stadtverwalter, der unten am Weg vor mir wohnt, einen Pfahl einschlagen. Ich ging nach draußen hinaus. Ich sagte, was ist los, Matt? Das war der Sohn von Herrn König, ein persönlicher Freund. Er sagte, Billy, Sie erweitern diese Straße. Ihr erinnert euch alle, ich sagte, es könnte die Brücke sein. Ich erzählte es Bruder Wood. Ich sagte, behalte fest deinen Besitz, vielleicht kommt diese Brücke etwas hier oben durch. Der Weg war aufgerissen. Backsteine, Felsbrocken, alles übereinander geworfen. Ich sagte, behalte deinen Besitz. Herr König erzählte mir, dass das geschehen sollte. Ich ging hinein und sagte zu meiner Frau, die da saß, Liebling, darüber steht etwas geschrieben. Irgendwo ist das so, spricht der Herr. Ich ging hinein, holte mein Buch, schaute hinein und es hieß, es wird geschehen, 8 Jahre später. Als ich dann darauf schaute, sagte ich, es ist jetzt die Zeit, Liebling, wir müssen zum Westen gehen. 2 Tage danach stand ich im Raum um ungefähr 10 Uhr morgens. Ich ging in den Geist Gottes und ich sah einen kleinen Taubenschwarm fliegen. Ich betrachtete diese kleinen Vögel. Ihr erinnert euch daran, ich habe gesehen, dass 7 Engel in Gestalt einer Pyramide in mich hineingerast kamen und sagten, wende dich westwärts. Geh nach Tucson, begib dich 40 Meilen in den Nordosten und du wirst eine Kornrade von deinen Kleidern abpflücken. Bruder Sossman, der da sitzt und mich jetzt gerade anschaut, war an jenem Morgen da. Ich hatte es vergessen. Ich sagte, und eine Explosion wie ein Erdbeben ging vonstatten, die nahezu alles, was im Lande war, erschütterte. Ich verstehe nicht, wie ein Mensch das überleben kann. Ich war erschrocken, ich stand da in Phoenix, ihr alle hört es mich heute Abend bezeugen, ich hielt die Predigt, Leute, wie spät ist es? Wo sind wir angekommen? Ich ging zum Westen, viele von euch hier haben das Tonband bekommen, viele von euch hörten, wie es 1 Jahr oder länger bevor es geschah, gesagt wurde. Ich ging zum Westen und wunderte mich, was im Begriff zu geschehen war. Eines Tages bekam ich einen Ruf vom Herrn. Ich erzählte es meiner Frau. Ich sagte, Liebling, vermutlich ist meine Arbeit zu Ende. Ich wusste es nicht. Ich sagte, Gott ist wahrscheinlich jetzt mit mir fertig und ich werde nach Hause gehen. Geh nur, geh mit Billy, nimm die Kinder. Gott wird dir irgendeinen Weg bereiten. Geh weiter und lebe treu mit Gott. Sieh zu, dass die Kinder durch die Schule kommen. Erziehe sie in der Ermahnung Gottes. Sie sagte, Bill, du weißt nicht, ob das wahr ist. Ich sagte, nein, aber kein Mensch kann das überleben. Und eines Morgens weckte der Herr mich auf und sagte, geh dort in den Sabino Canyon hinauf. Und ich nahm ein Stück Papier und meine Bibel. Die Frau sagte, wo gehst du hin? Ich sagte, ich weiß es nicht. Ich werde es dir sagen, wenn ich zurückkomme. Ich ging hinauf in den Canyon, stieg senkrecht hinauf, wo die Adler umherflogen. Ich beobachtete etwas wild, das dort stand. Ich kniete nieder, um zu beten, hob meine Hand auf und ein Schwert traf meine Hand und ich schaute umher. Ich dachte, was ist das? Ich bin nicht außerhalb von mir. Hier ist mein Schwert in meiner Hand, leuchtend, strahlend, in der Sonne glitzernd. Ich sagte, nun meilenweit von hier, den Weg hierauf, in diesen Canyon, gibt es keine Menschen. Woher kann das kommen? Ich hörte eine Stimme sagen, das ist das Schwert des Königs. Ich sagte, ein König schlägt einen Menschen mit einem Schwert zum Ritter. Er, die Stimme kam zurück und sagte, nicht eines Königs Schwert, sondern des Königs Schwert, das Wort des Herrn. Sagte, fürchte dich nicht, es ist nur der dritte Zug. Es ist die Bestätigung deines Dienstes. Ich ging mit meinem Freund auf die Jagd, ohne zu wissen, was geschehen war. Und jemand rief mich per Telefon. Derjenige, der mich wegen dem Bild mit dem Engel des Herrn kritisierte. Derjenige, der es aufgenommen hatte. Ich musste wegen seinem Sohn nach Houston gehen, denn er lag im Todeskampf und in wenigen Tagen würde es ihn töten. Und er begegnete mir innen drin und warf seine Arme um mich und sagte, denk nur, der Mann, den ich kritisierte, kommt, um meinen einzigen Sohn zu retten. Die Lebensrettungsgesellschaft gab mir so etwas wie einen Oscar. Oder wie immer sie es nennen möchten, dafür, dass ich ein Leben gerettet hatte. Dann gingen wir zurück. Ich ging hinauf in die Berge, um zu jagen. Und Fred und ich, eines Morgens, als ich hinausging, ich hatte meine Javelina schon genommen. Und ich schaute und sah den Platz, wohin er ging. Ich sagte, Bruder Fred, geh jetzt früh am Morgen, ungefähr bei Tagesanbruch, hinüber auf diesen Berg. Und ich werde auf den anderen gehen. Ich werde nicht auf das Schwein schießen, werde es nicht töten. Aber wenn sie beginnen, diesen Weg zu nehmen, die Herde, dann werde ich vor ihnen herschießen und sie dann zurückjagen. Bruder Fred ging da hinaus und es waren keine Schweine da. Er winkte mir zu und ich sah es. Ich stieg einen Canyon hinunter, einen großen Abgrund. Die Sonne kam heraus. Ich kam auf die andere Seite des Hügels herum, ohne im Geringsten an die Weissagung zu denken. Setzte mich hin, wartete, ruhte. Ich dachte, was ist mit diesen Schweinen passiert? Und ich nahm mein, setzte mich hin wie die Indianer. Ihr wisst, mit gekreuzten Beinen. Ich schaute auf die Hosenbeine meines Overalls. Da war ein Kaulkopf. Ich las ihn auf und sagte, das ist seltsam. Hier bin ich ungefähr 40 Meilen im Nordosten von Tucson. Dort sitzt mein kleiner Junge Josef und wartet auf mich. Und während ich zu schauen begann, habe ich eine Herde Wildschweine herauskommen sehen, etwa 1000 Meter von mir entfernt, oben auf dem Berge. Ich warf den Kaulkopf weg. Ich sagte, ich werde sie bekommen. Ich werde gehen und Bruder Fred holen. Ich werde ein Stück Papier aufhängen, um wissen zu lassen, welchen Weg man gehen muss an diesen Ocotillo hier. Wir werden Bruder Fred holen. Und ich begann auf dem Berg, so schnell wie ich konnte, auf die andere Seite zu rennen. Plötzlich dachte ich, jemand hätte mich erschossen. Nie habe ich solch einen Schlag gehört. Es erschütterte das ganze Land. Und als das geschah, standen vor mir 7 Engel in einer Gruppe. Ich begegnete Bruder Fred und den anderen ein wenig später. Er sagte, was war es? Ich sagte, das war es. Was wirst du tun? Heimkehren, denn so spricht der Herr, die 7 Geheimnisse, die all diese Jahre in der Bibel verborgen waren, diese Denomination und alles. Gott wird uns diese 7 Geheimnisse in den 7 Siegeln öffnen. Da war dieser Ring, der von der Erde hochkam, so wie ein Nebelschleier. Als das hoch geschah, ging es senkrecht hoch in die Berge und begann westwärts zu kreisen, den Weg, von wo es hergekommen war. Die Wissenschaft stellte nach einer Weile fest, 30 Meilen hoch, 25 Meilen quer herüber, fast genau im Umriss der Pyramide. Und am nächsten Tag stand ich da, drehte das Bild nach rechts und da ist es, Jesus, wie er in den 7 Gemeindezeitalter war, mit der weißen Perücke auf, die höchste Gottheit zeigend. Er ist Alpha und Omega, er ist der Erste und der Letzte, er ist der höchste Richter über alle Ewigkeit. Steht da und bestätigte die Botschaft dieser Stunde und es soll Licht sein zur Abendzeit. Was ist mit all diesem? Was war es? Ich ging westwärts. Auf denselben Berg, als ich mit Bruder Bank Woods dort vorbeiging, hieß es, wirf einen Stein hoch, sage zu Herrn Wood, so spricht der Herr, du wirst die Herrlichkeit Gottes sehen. Gleich am nächsten Tag, als wir dort standen, kam ein Wirbelwind herab, sprengte die Berge auseinander, Felsbrocken schnitten die Spitzen der Bäume ab, etwa 3 oder 4 Fuß über meinem Kopf. Es tat 3 große Schläge und die Brüder kamen herübergerannt. Es waren ungefähr 15 Mann, die da standen, Prediger und alles Mögliche. Was war es, sagte er, was war das? Ich sagte, Gericht trifft die Westküste. Etwa 2 Tage danach versenkte das Erdbeben fast Alaska. Was ist dieses Licht oben auf dem Sonnenuntergangsberg im Coronado-Wald in Arizona? Was ist diese seltsam befremdende Sache, die da oben geschah, dass die Menschen von Osten bis zum Westen fuhren und die Steine, die herumlagen, auflasen, wo es eingeschlagen hatte? Und jeder davon, jeder Stein hatte 3 Ecken an der Stelle, wo er abgerissen wurde. Nun liegen sie als Briefbeschwerer auf den Schreibtischen in der ganzen Nation herum. Was bedeutet diese seltsame Sache auf dem Sonnenuntergangsberg im Coronado-Wald? Junior Jackson, der zuhört, erinnert ihr euch an den Traum, den er hatte, den ich auslegte, dass ich in dem Niedergang der Sonne entgegenging. Und dieses geschah auf dem Sonnenuntergangsberg. Es ist die Abendzeit, Sonnenuntergangszeit. Die Sonnenuntergangsbotschaft ist dadurch, dass Weissagung eingetroffen ist, ziemlich erfüllt worden. Und es soll Licht werden zur Abendzeit auf dem Sonnenuntergangsberg im Coronado-Wald, 40 Meilen nördlich von Tucson. Nimm die Karte, schau, ob die Sonnenuntergangsspitze darauf ist. Das ist genau, wo es geschah. Ich wusste es nicht bis zum heutigen Tag. Alles zusammen, was nicht sterben soll, entrollt sich von selbst. Angefangen von dem, was geschehen ist, bis hin zu diesem Bild. Es ist einfach Jesus, wo er da steht und uns anschaut. Das Geschehen war dort auf dem Sonnenuntergangsberg. Und es ist jetzt das Sonnenuntergangslicht. Das Abendlicht ist gekommen. Gott bestätigt sich selber. Was ist es? Es ist eine Tatsache, dass Gott und Christus eins sind. Wie viele von euch haben es gesehen, die weiße Perücke auf ihm, so wie wir in Offenbarung 1 darüber gesprochen haben. Siehe, die höchste Gottheit, die höchste Autorität, keine andere Stimme, kein anderer Gott, nichts anderes. In ihm wohnt die Fülle der Gottheit leibhaftig. Die Engel waren seine Perücke. Amen. Was geschah auf dem Sonnenuntergangsberg? Gott bestätigte sein Wort. Das ist das, was so viel von sich reden macht. Beachte, es ist Gott, der wiederum sein verheißenes Wort von Offenbarung 10, 1 bis 7 erfüllt. Und in den Tagen von dem Ertönen der Botschaft des 7. Engels soll das Geheimnis Gottes vollendet sein. Das verborgene Geheimnis von Offenbarung 10, 1 bis 7, die letzte Botschaft für das letzte Gemeindezeitalter. Das erfüllt genau Lukas 17, 30 in diesem Zeitalter. Die Tage, wenn der Menschensohn geoffenbart werden soll und es werden falsche Propheten aufstehen und falsche Christusse, die große Zeichen und Wunder vorweisen werden, so dass es sogar die Auserwählten verführen würde, wenn es möglich wäre. Die Menschen zweifeln noch immer und wie gewöhnlich rätselt die Gemeinde nur darüber. Und die Wissenschaft schreibt bis jetzt noch Artikel darüber in den Zeitungen in ganz Tucson, den Weg zurückverfolgen. Bis zum Berg Lemmon hin haben diese großen Kameras nicht gesehen, wie es von der Stelle aufstieg, an der wir gestanden haben. Und es trieb weiter vom Westen zu und zeigte, dass die Zeit vorbei ist. Es kann nicht weitergehen als nur noch ein kleines bisschen. Es ist an der Westküste. Gericht traf das Land genau auf demselben Weg, den es lang ging. Und es geht direkt hinauf, hoch, über Phoenix, gleich quer weiter nach Prescott und über die Berge, darüber zur Westküste und dann weiter hoch und hinweg. Wohin gingen sie? Gleich weiter hoch nach Alaska hinein. Und es donnerte mit der Spitze voran genau diesen Weg entlang. Und die Observatorien und sie alle in Tucson fragen sich noch immer durch wissenschaftliche Nachforschungen, versuchen sie herauszufinden, was es ist. So weit oben kann kein Nebel, Dunst oder irgendetwas vorhanden sein. Was verursachte das? Wohin ist es gegangen? Sie sind fast genauso ratlos wegen dieser übernatürlichen Lichterscheinung wie damals mit dem Stern, der am Himmel hing, als die Magier hereinkamen, die einem Stern folgen und sagten, wo ist er? Der geborene König der Juden. Was war es? Gott erfüllte sein Wort und es soll ein Stern aus Jakob aufgehen. Und der Gott des Himmels hat verheißen, dass die Abendzeit Abendlicht haben würde. Vor 3 Jahren war dieses Geheimnis noch eine Weissagung. Welche Zeit ist es, mein Herr? Damals predigte ich es noch und jetzt ist es Geschichte. Es ist vergangen. Die Verheißung ist erfüllt. Leute, wie spät ist es? Und was ist diese Attraktion? Gott erfüllt sein Wort. Er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Lasst uns beten. Teurer Gott, ich habe die Menschen schließlich so lange gehalten. Viel länger, als ich beabsichtigt habe. Ich bete Gott, dass etwas gesagt oder getan worden ist, das bewirkt, dass die Menschen überall draußen verstehen. Und durch das Sehen und Verstehen mögen sie glauben, dass du der wahre Christus bist. Und glauben, dass die Worte, die bestätigt worden sind, die Bestätigung dafür ist, dass sein Wort vollkommen ist. Und dass es zu seiner Zeit erfüllt worden ist. Jetzt, Herr Jesus, deine eigenen Worte. Du sagtest, dass die Welt in einem Sodom-Zustand sein würde. Wir wissen das. Wir können es sehen und du sagst es in jenen Tagen, wie es war in Sodom. Es waren 3 Botschafter zu der heidnischen und hebräischen Welt gesandt. Und einer von ihnen, der Gott selber war, der Menschensohn, offenbarte sich in einer menschlichen Gestalt und verrichtete ein Wunder, insofern, dass er Abraham sagte, was Sarah im Zelt hinter ihm tat. Du sagtest, es würde sich wiederholen, wenn die ganze heidnische Welt in einem sodomitischen Zustand sein würde und wir sind in diesem Zustand. Herr, andere Weissagungen bestätigen dasselbe von dem Senden Elias in den letzten Tagen, von dem Geist Elias über der Erde und die Herzen der Väter bzw. der Kinder zurück zu den Vätern zu bringen. Und ich bete Gott, dass du in dieser Stunde, dass du dein Wort bestätigst, dass du derselbe gestern, heute und in Ewigkeit bist. Gewähre es, Vater. Sie sind alle dein. Ich bete, dass du diese Segnungen gewährst und bestätigst, was gesagt worden ist, zur Ehre Gottes, im Namen Jesu Christi. Amen. Menschen sprechen ein Wort, doch Gott bestätigt ein Wort. Eine Sache zu sagen ist einfach, doch dass Gott sie tut, ist eine ganz andere Sache. Gott braucht keinen Ausleger, er gibt seine eigene Auslegung. Jetzt werden wir eine Gebetslinie aufstellen, um für die Kranken zu beten, so der Herr will. Und wir wissen, dass es niemanden gibt, keinen Mann, keine Frau, kein menschliches Wesen, keinen Engel, der dich heilen kann, denn Gott hat es schon getan. Er hat die Vorbereitungen getroffen. Die einzige Sache, die du tun musst, ist, empfange es. Es gibt keinen Menschen, keinen Engel, nichts. Noch nicht einmal Gott selbst kann dir deine Sünden vergeben. Es ist schon getan. Jesus tat das am Kreuz, aber es wird dir keinen Erfolg oder Gewinn bringen, bis du es annimmst. Verstehst du? Die einzige Sache, die man tun kann, ist die Anweisungen, die Gott den Gläubigen gegeben hat, zu befolgen. Dass man den Kranken die Hände auflegt. Das ist durch die Zeitalter gewesen. Sie haben das während der Erweckung getan und sie haben es Gott genannt. Abraham hat viele Zeichen gesehen, aber es kam eine Zeit, wo Abraham sein letztes Zeichen sah, genau bevor Sodom verbrannt wurde. Und das war Gott, der sich selbst in Gestalt eines Menschen sichtbar machte. Glaubst du das? Sagte Jesus, dass es sich wiederholen würde? Nun, viele von hier drinnen und draußen im Radio oder draußen an den Telefonen, quer durch die Nation, wenn ihr noch zuhört, macht euch bereit zum Gebet, seid im Gebet. Auch ihr, die ihr diese Taschentücher hier bekommen habt. Nun, ich kann Gott nicht sagen, was er tun soll. Nein, ferne sei es von mir, das überhaupt zu versuchen. Er ist souverän. Er tut, was er tun möchte. Ich kann nur gehorchen, ich kann nur sagen, was er sagt. Und sie stehen jetzt an den Wänden entlang und sind zusammengedrängt und es ist überfüllt. Ich frage mich, wenn wir Gott über diese Worte bitten können, was ist diese Attraktion, ob Gott sich dann vielleicht wieder unter uns bewegen wird. Und er wird sich unter uns bewegen und sein gesegnetes Angesicht unter uns zeigen und uns zeigen, dass sein Geist hier ist und uns zeigen, dass er derselbe gestern, heute und in Ewigkeit ist. Damit jeder von uns nach diesen zwei kräftigen, starken Botschaften glauben kann, dass es so ist. Könnt ihr das? In Ordnung. Anstatt dass wir eine Gebetslinie bilden, wo es so heiß ist und alles überfüllt ist und die Leute gegen die Wände sich lehnen. Ich habe mich umgesehen, um meine Gebetslinie diesen Weg entlang zu rufen, aber es geht nicht, weil sie dort alle stehen. Ich kann sie hier entlang rufen. Kranke liegen da und Feldbetten, alles Mögliche liegt da. Es geht nicht. So bleibt sitzen, wo ihr seid. Und glaubt Gott, wenn ihr eine Gebetskarte habt, dann haltet sie hoch bereit. Das wäre gut. Wir werden zu dir kommen. Wenn du durch eine Linie gehen möchtest, aber du musst nicht durch eine Linie gehen. Jener Herr Shepherd letzten Sonntagabend kam durch keine Gebetslinie. Vermutlich hatte er gar keine Gebetskarte. Ist Herr Shepherd heute Abend hier? Wo ist er? Ist er hier? Er ist hinten. Hattest du eine Gebetskarte, Herr Shepherd? Hattest du nicht? Er hatte es nicht. Er sitzt heute Abend direkt hier. Das ist ein guter Platz zum Sitzen, Bruder Shepherd. Du musst nicht nur da sein, sondern du musst Glauben haben. Dann erinnere dich an eine kleine Frau, berührte sein Gewand. Er fühlte es und er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und der Hebräerbrief im Neuen Testament sagt, dass er heute Abend ein hoher Priester ist, der berührt werden kann, weil er Mitgefühl mit deinen Schwachheiten hat. Glaubst du das? Dann habe Glauben, zweifle nicht, glaube es einfach so und es wird geschehen. Du kannst haben, wofür du gebetet hast, wenn du es glauben kannst. Es ist dir so gesetzt, es zu glauben. Wirst du das tun? Wollt ihr es alle glauben? Wie viele wollen es jetzt glauben? Gott segne euch. Ich weiß nicht, wer ist. Ich kenne niemanden von euch. Es ist nicht meine Aufgabe, irgendeinen von euch zu kennen. Es ist Gottes Aufgabe, diese Dinge zu wissen. Er wird es tun, wenn du ihm glaubst. Willst du ihm glauben? Nun, teurer Gott, wir sind sicherlich nicht ein Haufen Bastardchristen. Ihr solltet nicht jemand sein, der bemuttert und gehütet, gepflegt werden muss. Solche Art gibt es bei dir nicht. Herr, du hast raue Gläubige. Die Gegenwart Gottes versetzt eines Menschen Herz in Feuer. Wie Abraham, er glaubte Gott. Du gabst dich ihm selbst zu erkennen, dann erschienst du ihm und vollbrachtest ein Zeichen. Und er glaubte dir. Du hast seinen Körper wieder zu einem jungen Menschen verwandelt und auch den seiner Frau. Seine Frau war ein Teil seines eigenen Leibes. Danach kam einfach das neue Kind hervor, der verheißene Sohn. Gott, du hast verheißen, dass es in diesen Tagen dieselbe Sache sein würde. Ich bete einfach, dass du dein Wort bestätigen mögest. Wir werden uns gleich mit der Verheißung hier befassen. Es wird derselbe Zustand vorhanden sein, wie er in Sodom war. Das Gericht traf Sodom, die heidnische Welt, und wurde verbrannt. Aus diesem Grunde ist das Gericht schon beschlossene Sache, dass die heidnische Welt treffen wird. Und die Juden haben 3,5 weitere Jahre bekommen, während der Zeit der Trübsal, Jakobs Drangsal, die Fortsetzung der 70 Wochen Daniels. Aber die Heiden sind gezählt. Es ist Zeit zu gehen. Und du gabst das Zeichen und du sagtest, es würde wieder sein. Gewähre es Gott. Wir sind einfach in deinen Händen. Tue mit uns, wie du es für richtig hältst. In Jesu Christi Namen. Amen. Nun seid nicht nervös. Was ist, wenn ich nervös mache? Ich mache jetzt hier eine Sache, die abhängig sein muss, angewiesen auf die Souveränität Gottes. Aber warum tue ich dies? Er sagte, es würde sein. Das legt es fest. Und wenn er sich selbst in der Weise vor euch bestätigt, nun gut, könnt ihr ihm dann nicht glauben? Sicherlich. Habt ihr Glauben jetzt und glaubt und lasst mich nur umherschauen, um zu sehen, wo der Heilige Geist hinführen möchte, was er tun möchte. Ich weiß nicht, was er tun wird und will. Es steht alles bei ihm. Aber wenn du einfach nur Glauben hast, dass du glaubst, alle Dinge sind möglich, dem, der glaubt. Alle, die ihr glaubt, erhebt eure Hände und sagt, ich glaube es, von ganzem Herzen glaube ich es. Nun, 3 wird eine Bestätigung sein, wenn er es 3-mal direkt tun wird, um euch zu beweisen, dass es richtig ist. Egal, wo du bist, wer du bist, habe nur Glauben und glaube so, jetzt bewegt ihr euch nicht mehr umher. Eine Frau betend, ich kenne dich nicht, bleib nur sitzen, wo du bist. Du brauchst nicht zu kommen, ich kenne dich nicht, aber du hältst ein kleines Mädchen an deiner Hand oder auf deinem Schoß. Ich bin ein gänzlich Fremder für dich, ich bin dir vollkommen fremd. Und das kleine Mädchen sieht normal aus, es sieht gesund aus, es ist ein hübsches, kleines Mädchen, ein kleines rothaariges Mädchen. Ich schaue hier zu ihr hin, sie sieht nicht aus, als wäre sie verkrüppelt oder irgendetwas. Ich weiß nicht, was mit ihr verkehrt ist. Es besteht die Möglichkeit, dass es nicht für das Kind ist, es mag für dich sein. Aber es geschah, dass ich dich mit diesem Kind dort sitzen sah und sah dich beten. Ich muss aber einen Augenblick mit dir sprechen, um deinen Geist fassen zu können. So wie Jesus zu der Frau sagte, bring mir etwas zu trinken. Verstehst du, nur um herauszufinden, um eine Person herauszufinden. Bruder Bryant und die anderen sitzen hier. Ich kenne diese Menschen, die hier sitzen. Sie mögen auch bedürftig sein, aber du warst eine Fremde. Glaubst du mir, dass ich Gottes Prophet bin? Glaubst du, dass diese Dinge, die du heute Abend gehört hast, der Wahrheit entsprechen? Nun, wenn Gott mir etwas offenbaren wird, was du getan hast oder etwas, was du besser nicht getan hättest oder etwas, das verkehrt ist mit dir oder was dein Wunsch ist, dann wirst du merken, ob es wahr ist oder nicht. Nicht wahr. Und wenn er es tun wird, dann wird es sein Wort bestätigen, dass er derselbe gestern, heute und in Ewigkeit ist. Und dass Lukas 17,30 manifestiert ist. Glaubst du das? Nun, die Frau erhob einfach ihre Hand, dass wir einander fremd sind. Ich kenne dich nicht, aber ich versuche mit ihrem Geist in Verbindung zu kommen mit einer Person, denn es sind so viele von euch, die ziehen. Nun, du glaubst dies von ganzem Herzen. Nun, es ist für das kleine Mädchen. Es ist nicht für dich. Du bist nervös, aber es ist nicht deine Nervosität, die dir Gedanken macht. Die große Sache auf deinem Herzen ist dieses kleine Mädchen. Und glaubst du, Gott kann mir sagen, was es ist? Du glaubst es, würde es dir helfen? Würdest du dann glauben, es ist eine Gehirnverletzung? Stimmt das? Nun lege deine Hand auf den Kopf des kleinen Kindes. Deine Hand. Treuer Gott. Du sagtest, diese Zeichen sollen denen folgen, die glauben. Sie werden ihre Hände auf die Kranken legen und sie sollen gesund werden. Die Frau ist eine Gläubige, ihre Hand ist auf dem Kind. Möge es gesund werden im Namen Jesu Christi, bringe ich dieses Gebet vor. Amen. Glaubst du jetzt, ihr alle, wenn du glauben kannst, sind alle Dinge möglich, sicherlich. Ich kenne die Damen neben ihr. Sie schaut so aufrichtig hier herauf. Ich kann ihren Namen nicht nennen. Wenn ich sie aber eine Weile anschauen würde, dann wüsste ich es. Vom Aussehen her kenne ich die Frau. Aber was ihre Schwierigkeit ist, weiß ich nicht. Gott würde es mich aber wissen lassen, was deine Not ist. Würde dir das helfen? Du hast Zucker, Diabetes. Nun, wenn das stimmt, dann hebe einfach zum Zeichen deine Hand empor. Sicherlich. Zufällig legte die Frau, die neben dir sitzt, hat dieselbe Sache bekommen. Sie ist eine Fremde. Die andere Frau betet für jemanden, ein verkrüppeltes Kind. Glaube von ganzem Herzen, Gott wird es gewähren. Jemand sitzt dort hinten, ein Mann sitzt dort drüben. Er versucht vom Zigarettenrauchen frei zu werden. Glaubst du, dass Gott dich davon befreien wird? In Ordnung, glaube, du kannst es haben. Ich habe den Mann nie in meinem Leben gesehen. Hier ist ein Mann, ich sehe jenen dunklen Schatten über diesem Mann. Gleich hier hängen, er liegt auf einer Tragbare oder es ist ein Stuhl, er stirbt. Er ist überschattet, er hat Krebs bekommen, ich kenne den Mann nicht, habe ihn nie gesehen, Gott weiß alles über dich. Das ist die unbedingte Wahrheit. Glaubst du, Gott könnte mir etwas über dich sagen? Würde es dir helfen, deine Heilung zu empfangen? Du wurdest von einem Freund hierher gebracht. Aber du bist nicht von hier, du bist von irgendwo, wo eine große Wassermenge vorhanden ist, an dem die Menschen fischen gehen. Ja, Albany, Kentucky, das stimmt. Glaube, du kannst gesund nach Hause gehen. Glaube, dass das stimmt. Wirst du es glauben? Du musst es glauben. Glaube, dass es für dich getan worden ist. Glaubst du? Du von Tennessee hast einen Jungen, der Asthma bekommen hat. Er ist nicht hier, aber glaubst du, dass er geheilt wird? Dann bring dein Taschentuch in deiner Hand da zu ihm hin. Er wird geheilt, wenn du es glauben wirst. Die Dame, die schreit, sie sitzt gegenüber von Dr. Lee Vale dort. Sie ist auch überschattet. ein dunkler Schatten. Ich habe die Frau nie in meinem Leben gesehen. Aber sie hat Krebs. Sie wird sterben, wenn nicht etwas für sie getan wird. Glaubst du, dass er dich heilen wird, Frau? Kannst du das? Du kannst deine Heilung haben, wenn du es nur glauben wirst. Da sitzt eine kleine Dame direkt hinter ihr mit einem Taschentuch oben über ihrem Mund. Sie hat auch Magengeschwüre. Sie ist krank. Du hast Ohnmachtsanfälle, wo du dann blind wirst und wegtrittst. Jemand brachte dich hierher. Du hast ein Frauenleiden. Wenn du glauben wirst, kannst du nach Hause gehen und gesund sein. Du junger Mann, du bist ein Fremder. Du sitzt direkt hier vor mir und schaust mich an. Du bist ein Puerto Ricaner oder so etwas. Ja, ich meinte das eben. Ich bin dir fremd, du weißt das. Du bist noch nicht einmal von unserem Land, aber du glaubst, dass Gott dir den Wunsch deines Herzens geben kann. Wenn ich dir sagen werde, was dein Wunsch ist, wirst du es empfangen. Du suchst die Taufe des Heiligen Geistes. Das ist wahr. Empfange den Heiligen Geist, mein Bruder. Hier ist ein farbiger Mann, der hier hinten sitzt. Er hat eine Last auf seinem Herzen für seine Frau. Sie ist selbst nicht hier, sie hat Schwierigkeiten mit ihren Füßen. Glaubst du, dass er sie heilen wird? Ja, du bist ein Fremder hier, du bist von jenseits des Meeres. Du bist von Jamaika. Glaubst du, Gott könnte mir sagen, wer du bist, Herr Braden, glaubst du? Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Diese Dame direkt dort hinten, die am Ende neben Frau Wright dort sitzt, sie hat eine Last auf ihrem Herzen. Sie betet für eine Tochter. Sie liegt bereit für eine Operation. Glaubst du von ganzem Herzen für sie? Sie braucht es nicht, wenn du sie dazu bringst, es zu glauben. Ich kann nicht heilen. Hinten, drüben im Kinderzimmerraum, sehe ich den Geist des Herrn oder den Engel ein Licht sich im Kinderraum bewegen. Es ist über einer jungen Frau und sie hat eine geistliche Not, über die sie sich Gedanken macht. Es scheint so, als sollte ich die Frau irgendwie kennen. Eine junge Frau, sie hat auch eine weibliche Störung. Ja, ihr Name ist Fräulein West von Alabama, Fräulein David West. Glaube und Gott wird es dir gewähren. Es soll Licht sein und zwar in jenen Tagen, wenn der Menschensohn geoffenbart ist. Wenn das nicht Jesus Christus derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit, dann weiß ich es auch nicht. Glaubst du das? Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Draußen an den Mikrofonen, quer durchs Land und in diesem Tabernakel. Wie viele von euch wollen die Hände erheben und sagen, ich bin ein Gläubiger? Nun, ihr draußen im Land, jedermann hat seine Hand hier erhoben und weit draußen irgendwo, quer durch die Nation, habt ihr zweifellos eure Hände erhoben. Schließt jetzt eure Augen, lasst einfach deine Hände auf irgendjemand in deiner Nähe niedersinken. Ergreife ihre Hand, lege sie auf ihre Schulter. Ich tue meine Hände auf die Taschentücher. Schau, was heute getan worden ist. Schau, was jetzt getan ist. Sie werden kommen von Osten und Westen. Sie werden kommen aus Ländern weit entfernt, um zu feiern mit unserem König, um zu essen als seine Gäste. Wie gesegnet sind diese Pilger. Sie sehen sein geheiligtes Antlitz. Es strahlt von göttlicher Liebe. Gesegnet sind die Teilhaber an seiner Gnade. Wie Edelsteine in seiner Krone werden sie strahlen. Betet jetzt. Lasst uns überall beten. Treuer Gott, die Stunde ist da angekommen. Was bedeutet dies? Gott erfüllt sein Wort. Was ist die Attraktion? Es ist Gott. Wort erfüllt. Was ist dies draußen, quer durch die Nation? Durch das Medium des Telefons, dass hunderte von Menschen einander die Hände aufgelegt haben, quer durch die Nation, von der einer Küste zur anderen, vom Norden zum Süden, vom Osten zum Westen. Menschen sitzen hier aus anderen Ländern, aus vielen Staaten, Mexiko, Kanada, und wir haben einander die Hände aufgelegt. Gott erfüllt sein Wort. Wie geht das, dass eine Person durch den Heiligen Geist hier stehen kann und einen Menschen beim Namen nennt? Wie er es bei Simon Petrus tat, dein Name ist Simon, du bist der Sohn Jonas. Gehe, hole deinen Mann, komm her, ich habe keinen Ehemann, wirklich, du hast fünf. Sie sagte, ich weiß, jener Messias kommt, um dies zu tun, aber wer bist du? Er sagte, ich bin derjenige. Und du bist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und du hast verheißen, die Werke, die ich tue, sollt auch ihr tun. Mehr als dies noch werdet ihr tun, weil ich zum Vater gehe. Und siehe, in den letzten Tagen werde ich euch den Elia senden, den Propheten, und er wird die Gedanken der Menschen ändern, die Herzen der Kinder zurückwenden zur apostolischen Belehrung der Bibel, und es soll Licht sein zur Abendzeit. Hier sind wir, großer Gott des Himmels. Die Stunde ist hier, die Hände liegen auf dem Menschen. Satan, du bist besiegt, du bist ein Lügner. Und als ein Knecht Gottes und als ein Knecht befehlen wir, dass in dem Namen Jesu Christi, dass du dem Wort Gottes gehorchen und aus den Menschen herausgehen. Denn es steht geschrieben, in meinem Namen sollt ihr Teufel austreiben. Und all die Menschen mögen freigesetzt sein. Gewähre es, teurer Gott. Du bist der Gott des Himmels, der an jenem Tag mit einer Attraktion auf dem Kreuzigungsberg alle Krankheiten und Erkrankungen und alle die Werke des Teufels besiegt hat. Und du bist Gott und die Menschen sind geheilt durch deine Wunden. Sie sind frei im Namen Jesu Christi. Amen. Gott, jedes Taschentuch, das hier liegt, während der Geist Gottes gegenwärtig ist, während die Salbung Jesu Christi auf dem Menschen ist und die großen Zeichen, die er verhieß, erfüllt worden sind, und die Erde erzittert, während die Erdbeben geschehen, die großen Zeichen, von denen er erzählte, und die Schrift erfüllt es, während das Abendlicht scheint. Ich lege meinen Körper über diese Taschentücher, dieser ganze Körper von Gläubigen repräsentierend, von Osten, Westen, Nord und Süd, und sage zum Teufel, im Namen Jesu Christi verlasse jeden Patient, auf den diese gelegt werden, zur Ehre und Verherrlichung des Wortes Gottes, im Namen des Wortes Gottes, Jesus Christus von Nazareth. Amen. Nun still, vernünftig, nüchtern und in richtiger Gesinnung als Gläubige, glaubt ihr jetzt und nehmt eure Heilung von Gott, dem Allmächtigen, im Namen Jesu Christi an. Wenn ja, dann haltet deine Hand hoch. Alle draußen in den Ländern, haltet eure Hände dort draußen hoch. Jede Person hier drinnen, soweit ich sehen kann, hatte ihre Hand oben, innen, außen, gegenüber den Fenstern, in den Türen, in den Kinderräumen, überall umher. Menschen mit ihren Händen erhoben und nehmen es an. Satan ist besiegt. Die Wunden Jesu Christi heilen dich und die Gegenwart Jesu Christi bestätigt die Tatsache, dass er heute lebendig ist, immer fähig, jede Verheißung, die er gab, zu halten. Amen. Ich glaube ihm, ihr nicht? Nun lasst uns auf unsere Füße stehen. Im Namen des Herrn Jesus alles annehmen, das getan oder gesagt wurde. Wir lieben ihn von ganzem Herzen. Wir hoffen auf ihn mit allem, was in uns ist. Und jetzt, während ihr heute Abend von hier in eure verschiedenen Heime geht, Gott geht mit euch. Gott gibt dir den Heiligen Geist, wenn du den Heiligen Geist nicht hast. Jeder Mann, Frau, Junge oder Mädchen hier, der nicht im Namen Jesu Christi getauft wurde, das in Kleider und Becken. Verschiebe nicht auf morgen, was heute getan werden kann. Morgen mag es zu spät sein. Sage nicht, es ist genug für heute, denn der morgige Tag wird bestimmt böse genug sein. Es stehen Prediger da und warten auf dich. Die Taufkleider sind auch bereit. Bringe keine Entschuldigung. Wartest du darauf? Es spielt keine Rolle, wie du getauft wurdest, ob du besprengt oder begossen wurdest. Denn alle diese Dinge sind Irrtümer. Das Licht ist gekommen. Komm und glaube und lass dich taufen. Jeder ohne den Heiligen Geist, mögst du den Heiligen Geist empfangen. Jeder von euch in der ganzen göttlichen Vollmacht und Liebe, die er dir verheißen hat, um aus dir eine neue Kreatur in ihm zu machen. Gott segne euch. Und jetzt bis zum nächsten Sonntagmorgen um 9 Uhr, lasst uns dieses kleine Lied singen, das wir seit Jahren zu singen pflegten. Vergiss nicht das Familiengebet. Jesus möchte dir dort begegnen. Lasst uns jetzt zusammen singen. Vergesst nicht das Gebet in der Familie. Während wir jetzt noch einmal singen, schüttle die Hand mit einem Pilger neben dir. Sieh, während wir singen, er wird deine Fürsorge übernehmen. Liebst du ihn nicht? Ich liebe ihn, weil er mich zuerst geliebt und er kauft meine Rettung. Das war die Attraktion auf Golgatha, dem Kreuzigungsberg. Dieselbe Attraktion auf dem Sonnenuntergangsberg, auf Berg Nebo, Berg Sinai, all die verschiedenen Bergspitzen, Erlebnisse. In Ordnung, lasst es uns jetzt singen. Ich liebe ihn. Er liebte mich zuerst und brachte mir Erlösung auf Golgatha. Und alle, die ihn lieben, sagen Amen. Nun, denk nur daran, was er für dich getan hat. Überlege, du könntest heute Abend in einer Bar dich aufhalten. Und höchstwahrscheinlich würdest du schon im Grabe sein, wenn es gewesen wäre. außerhalb der Gnade Gottes? Was tat er für dich? Oh, wie könnten wir ablassen, ihn zu lieben? Gib nichts darauf, was irgendjemand sagt. Er kommt zuerst. Lass uns unsere Augen schließen und unsere Häupter beugen, während wir es ihm jetzt singen. Er liebt Gesänge im Chor zu singen. Lasst uns ihm jetzt singen. Ich lieb ihn, ich lieb ihn. Er liebte mich zuerst und brachte mir Erlösung auf Golgatha. Mit unseren Häuptern und Herzen in seiner Gegenwart gebeugt, mit Dankbarkeit für das, was unsere Augen gesehen haben, was unsere Ohren gehört haben, was aufgezeichnet ist in Gottes Wort, was verheißen ist für uns heute. Gott segne euch. Wir haben einen feinen Gast bei uns heute Abend, Bruder Ned Gerson, früher ein Presbyterianerprediger. Sein Vater, seine Brüder sind Presbyterianerprediger. So wie ich es verstanden habe, wurde er heute noch einmal getauft in dem Namen Jesu Christi. Er ist ein Prediger und zwar ein guter. Ich werde ihn jetzt bitten, weil ich glaube, dass er Gottes Knecht ist, dass er um Gottes Segen für diese Versammlung bittet, während ihr nach Hause geht. Bruder Iverson, komm nach vorne, während wir unsere Häupter im Gebet gebeugt haben. Gott segne dich, mein Bruder.